Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Hallo, mein Freund. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich möchte Sie um einige Dinge bitten. Nummer eins. Nachdem Sie die Predigt gehört haben, nehmen Sie eine Bibel und lesen Sie Johannes 10 und 11. Über diese Kapitel des Johannesevangeliums werde ich heute sprechen. Ich bitte Sie, diese Kapitel später zu lesen, damit Sie bestätigt sehen, dass wirklich darin steht, was ich Ihnen gesagt habe. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, Ihnen die zweite Hälfte des 10. Kapitels und das komplette 11. Kapitel vorzulesen, über die ich heute spreche. Das ist eine höchst erstaunliche Geschichte. Im 10. Kapitel lesen wir, wie die Juden wieder einmal versuchten, Jesus zu töten. Sie hoben Steine auf, um ihn zu steinigen. Sie ärgerten sich über seine Behauptungen. Jesus entkam ihnen und ging an einen Ort namens Bethabara, wo Johannes getauft hatte. Das ist interessant. Jesus entkam, und die Juden kochten vor Hass und Wut und wollten ihn töten. Jesus ging weg. Und das Nächste, was wir lesen, ist, dass Jesus während seines Aufenthalts in Bethabara plötzlich eine Nachricht von Freunden erhielt. Diese lebten zufällig in der Gegend, in der die Juden kürzlich versucht hatten, ihn umzubringen. Sie baten ihn eindringlich, Herr, komm zurück. Der, den du lieb hast, ist sehr krank. Die Nachricht kam von Maria und Martha. Ihr Bruder Lazarus war lebensbedrohlich erkrankt. Ein interessantes Timing. Im Griechischen heißt es hier, er ist krank und wird immer kränker. Es gab keine Wende. Er hatte nicht nur eine Erkältung oder eine Grippe, der Mann lag im Sterben. Jesus, bitte, komm jetzt zurück. Jesus war gerade entkommen und jetzt wurde er dringend gebeten, in diese äußerst gefährliche Gegend zurückzukehren, wo sie versucht hatten, ihn zu töten. Nachdem Jesus die Nachricht mit der Bitte zurückzukommen erhalten hatte, blieb er noch mehrere Tage, wo er war, und sagte einige hochinteressante Dinge, über die wir heute sprechen werden. Schließlich sagte er seinen Jüngern, lasst uns zurückgehen. Sie sagten, Herr, die Juden wollten dich dort steinigen und du willst zurückgehen? In Wirklichkeit machten sie sich nicht nur Sorgen um Jesus, ich bin sicher, sie dachten dabei auch an sich. Dann sagt Jesus ein paar interessante Sätze. Es ist doch 12 Stunden jeden Tag hell. Man fragt sich, was hat das mit der Situation zu tun? Das werden wir uns ansehen. Er ging zurück, traf auf Martha und Maria und weckte dann Lazarus von den Toten auf. Ich möchte Sie also ermutigen, nach der Predigt Johannes 10 und 11 zu lesen. Das wird Sie segnen. Das Zweite, wenn wir jetzt gleich in die Predigt einsteigen, ist, Sie zu ermutigen, Gottes Wort Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Denn Jesus sagte, nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Mit anderen Worten, was Sie investieren, ist auch das, was Sie bekommen. Wenn Sie nur halbherzig zuhören und nicht richtig bei der Sache sind, werden Sie nicht viel aus der Predigt mitnehmen. Aber wenn Sie Gottes Wort und seine Lehre hochachten und aufmerksam sind, werden Sie einiges lernen. Ich glaube, Sie werden gesegnet und ermutigt werden. Und vielleicht hören Sie auch etwas, das Sie noch nie zuvor gehört haben. Lassen Sie uns nun mit der Predigt beginnen. Gemäß biblischer Berichte weckte Jesus während seines Dienstes auf der Erde nur 3 Menschen von den Toten auf. Die 12-jährige Tochter des Jairus, den Sohn der Witwe in Nain und Lazarus. Einer von ihnen war erst gestorben, einer sollte gerade beerdigt werden und der dritte war bereits begraben worden. Der Tod und das Leben stießen 3-mal aufeinander und das Leben gewann jede einzelne Schlacht. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Johannes war bei allen 3 Auferstehungen dabei. Aber er berichtet uns nur die Geschichte von Lazarus, um uns zu lehren. Jesus verband eine tiefe Freundschaft mit Martha, Maria und Lazarus. Sie gehörten quasi zu den Singles im Neuen Testament. Jesus liebte sie. Er besuchte sie oft in ihrem Haus. Das war ein Ort der Ruhe für ihn. Und es war nur um die 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Im weiteren Verlauf dieser Geschichte sind 6 Personen bzw. 6 verschiedene Gruppen in das Geschehen verwickelt. Über diese werden wir jetzt sprechen und uns ansehen, welche Rolle sie darin spielen und was wir von ihnen lernen können. Wir fangen mit den Juden an. Wir sehen, dass sie sich schnell in 2 Lager spalteten. Die Bibel sagt, viele der Juden kamen, um Martha und Maria Trost zu spenden. Das ist lobenswert, aber es dauerte nicht lange, bis sie sich in die 2 Lager spalteten. Sie waren alle da und erlebten die Auferstehung des Lazarus mit. Sie wussten, dass er 4 Tage in dem Grab gelegen hatte. Sie erkannten das Ausmaß und die überwältigende Herrlichkeit dieses Wunders. Sie waren Augenzeugen. Und in Vers 45 lesen wir, viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Geschehens geworden waren, glaubten nun an Jesus. Aber im nächsten Vers lesen wir das Wort jedoch. Ein paar jedoch liefen zu den Pharisäern und trugen ihnen zu, was Jesus getan hatte. Sie gingen nicht zu den Pharisäern, um sie zum Glauben zu führen. Der Vers sagt uns, dass sie Jesus verrieten. Sie sagten etwas wie, hey, das läuft aus dem Ruder. Wenn ihr stoppen wollt, tut ihr lieber schnell etwas. Jesus hingegen lehrte die Menschen. Im Lukas-Evangelium erzählt er ihnen ein Gleichnis. Es ist die Geschichte von einem reichen Mann, und interessanterweise einem Bettler namens Lazarus. Jesus beschreibt die Geschichte sehr bildhaft. Da war der reiche Mann, der jeden Tag im Luxus lebte und ein Festessen genoss. Vor seiner Tür lag ein Bettler namens Lazarus. Jesus beschreibt detailliert, dass sogar die Hunde um ihn herumstrichen und seine Geschwüre leckten. Dann starben beide. Lazarus wurde von den Engeln an einen Ort getragen, den man Abrahams Schoß nannte. Bevor Christus von den Toten auferweckt wurde, war der Himmel nicht offen für Menschen. Die Heiligen des Alten Testaments, die Gott dienten und ihn liebten, gingen an einen Ort namens Abrahams Schoß, den man auch als Paradies kennt. Das war der Ort oder eine Abteilung, wenn man so will, der Glückseligkeit und der Ruhe. Auf der anderen Seite einer großen Kluft war noch eine weitere Abteilung namens Hades oder Hölle. Lazarus kam in Abrahams Schoß, der reiche Mann jedoch in den Hades, wo er große Qualen litt. Er hob den Blick und schrie, Vater Abraham, bitte schicke Lazarus herüber, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Abraham sagte, sieh, zwischen uns ist eine große Kluft. Niemand kommt von hier hinüber und du kommst nicht herüber. Da sagte der reiche Mann, ich habe 5 Brüder. Schicke Lazarus zu ihnen, damit er sie warnen kann und sie nicht an diesen qualvollen Ort kommen. Hören Sie, jeder in der Hölle glaubt ans Evangelium, jeder. Abraham sagte, Sie haben Gottes Wort, Sie haben Mose und die Propheten, und wenn sie nicht auf sie hören, werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten auferweckt wird. Das sehen wir in der Geschichte des anderen Lazarus. Er wurde von den Toten auferweckt. Sie sahen es, aber einige von ihnen verschlossen starrsinnig ihre Augen, verhärteten ihr Herz und lehnten Jesus ab, obwohl sie ein Wunder gesehen hatten. Sie wollten keinen Herrn, der über ihr Leben herrschte und ihnen sagte, was richtig und was falsch ist. Solche Menschen gibt es auch heute. Es liegt nicht an einem Mangel an Beweisen, dass sie nicht glauben. Sie entscheiden sich bewusst gegen den Glauben. Sie lehnen die Wahrheit ab und verhärten ihr Herz dagegen. Nachdem ich 1 oder 2 Monate gerettet war, überredete ich einen meiner Freunde, mit mir in die Gemeinde zu gehen. Er stimmte widerwillig zu und meinte zu mir, ich sei verrückt. Er kam also mit mir in die kleine Pfingstgemeinde, die ich damals besuchte. Zu seinem Unmut führte ich ihn in die 2. Reihe. Mitten im Gottesdienst erfüllte plötzlich die deutlich spürbare Gegenwart Gottes das Gebäude und ich begann zu weinen. Ich weinte und weinte. Ich sah meinen Freund an und sein Gesichtsausdruck sagte alles. Ich las darin: Ich sehe, dass das alles wahr ist und du nicht verrückt bist. Kam er zum Glauben? Nein. Er stieß mich und etwa drei andere Menschen zur Seite, um aus der Reihe zu kommen, und rannte buchstäblich zum Ausgang. Von diesem Tag an distanzierte er sich von mir. Er verhärtete sich gegenüber dem Evangelium und auch gegenüber mir. Ich war nicht mehr sein Freund. Das zeigt uns, wie unterschiedlich Menschen reagieren können. Wir hatten beide die Kraft Gottes erfahren. Ich nahm sie an, er wies sie ab. Ein weiterer Punkt, der hier beachtenswert ist, lautet: Wussten Sie, dass diese Juden ein gutes Werk taten? Sie alle waren gekommen, um Martha und Maria zu trösten. Sie alle taten eine gute Tat. Manche von ihnen glaubten an Christus, die anderen lehnten ihn ab und sehnten ein Ende herbei. Manchmal höre ich Menschen über einen Verstorbenen sagen: Er ist bestimmt im Himmel, er hat so viel Gutes getan. Hören Sie, es geht nicht darum, wie viele gute Taten Sie tun. Die Frage ist: Was haben Sie mit Gottes Sohn getan? Wir werden nicht aufgrund unserer guten Werke gerettet. Wir werden gerettet, indem wir unseren Glauben auf Jesus Christus setzen und das Werk, das er am Kreuz getan hat. Wir kommen jetzt zur zweiten Gruppe in unserer Geschichte, und das sind die Jünger. Sie waren entschlossen, sie waren mutig, sie waren gehorsam, aber sie waren auch freudlos und fatalistisch. Die Juden in Judäa hatten gerade versucht, Jesus umzubringen. Deshalb flohen Jesus und die Jünger an einen Ort namens Bethanien, jenseits des Jordan. Hier bekam er die Nachricht über Lazarus. Nach einigen Tagen sagte er: Lasst uns zurückgehen. Die Jünger protestierten und sagten: Herr, die Juden in Judäa wollten dich steinigen. Ich bin sicher, sie sorgten sich nicht nur um ihn. Als sie sahen, dass Jesus seine Meinung nicht ändern würde, meldete sich Thomas zu Wort und sagte: Okay, lasst uns alle gehen und mit ihm sterben. Sie erwarteten, getötet zu werden, aber sie gingen trotzdem. Sie waren also mutig und gehorsam, und das ist gut. Das ist eine Einstellung, die jeder Christ haben sollte. Wenn mich Gottes Wille in Gefahr oder ins Märtyrertum führt, bin ich voll und ganz bereit. Mein Freund, wir können diese Sichtweise haben und gehorsam sein, ohne freudlos und fatalistisch zu sein. Wenn uns unser Gehorsam gegenüber Jesus unser Leben kostet, sind wir letztendlich immer noch Überwinder, weil wir in seiner Gegenwart sind. Es ist besser zu gehen und bei Jesus zu sein. Leben ist Christus, Sterben Gewinn. Diese fatalistische, depressive Sichtweise der Jünger war falsch, weil es erstens eine Ehre ist, Jesus zu gehorchen, wo immer uns das hinführt, und zweitens gingen sie nicht in den Tod. Tatsächlich sollten sie eines der größten Wunder miterleben, das Jesus in seinem Dienst tat. Auch unter uns sind einige Nachfolger von Jesus, die absolut entschieden sind, aber immer auf die dunkle Seite der Dinge sehen und immer das Schlimmste erwarten. Sie gehören zur Familie, aber es ist anstrengend, um sie herum zu sein. Vor ein paar Jahren fragte mich jemand um Rat. Er sagte: Ich habe einen sehr treuen Freund. Er steht hinter mir, was auch passiert. Ich sagte: Wo ist das Problem? Er sagte: Er ist immer so mürrisch und deprimiert. Ich halte es in seiner Nähe kaum aus. Auch in der Kirche gibt es solche Menschen. Ich kenne einige Christen, die so sind. Ja, ich weiß, wir leben in einer gefallenen Welt. Es gibt beunruhigende Umstände und Schwierigkeiten, aber selbst dann können wir die Haltung eines Überwinders haben. Hören Sie sich die Verse 35 bis 37 aus Römer 8 an. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe trennen, die Christus zu uns hat? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es: Weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch Christus, der uns geliebt hat. Das ist die Haltung, die ein Christ haben sollte. Wir werden auf Schwierigkeiten und Herausforderungen stoßen, aber währenddessen können Sie eine siegesgewisse Haltung haben. Kommen wir zu den dritten Charakteren in der Geschichte. Das sind die Schwestern Martha und Maria. In Vers 3 haben wir gelesen, dass sie Jesus die Nachricht geschickt hatten: Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Ihre Bitte gründete sich nicht auf ihre Liebe für ihn, sondern auf seine Liebe. Nicht auf die Tatsache, dass sie ihm gedient oder dass sie seinen Dienst unterstützt hatten, sondern allein auf die Liebe des Herrn. Das ist sehr, sehr weise. Doch viele Menschen kommen zu Gott und sagen: Herr, ich habe dir gedient, ich habe Opfer gebracht, du solltest das für mich tun. Oder sie versuchen, mit Gott einen Handel zu schließen. Herr, wenn du mich heilst, werde ich durch die Straßen der Stadt gehen und jedem sagen, wie wunderbar du bist. Nein, Freund, kommen Sie allein auf die Grundlage seiner Liebe und seiner Gnade zu ihm, nicht auf der ihrer guten Werke oder ihrer persönlichen Verdienste. Jesus sandte eine Nachricht zurück. Und als die Boten ankamen, tat Lazarus seine letzten Atemzüge. Vielleicht war er auch bereits gestorben, aber nehmen wir an, er stand kurz davor. Martha pflegte ihn zweifellos. Maria weinte und betete und fastete wahrscheinlich. Dann kamen die Boten und überbrachten die Nachricht. Jesus sagt, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Sie waren erleichtert. Martha hielt die Hand ihres Bruders, doch plötzlich wurde sie schlaff. Sie sahen, dass er aufgehört hatte zu atmen. Lazarus war tot. Martha sagte: Ich dachte, er hat gesagt, er wird nicht sterben. Ich verstehe das nicht. Maria sagte: Denk daran, dass er das kleine Mädchen und den Sohn der Witwe Nain aufgeweckt hat. Martha, hab Glauben. Er wird Lazarus bald aufwecken. Aber es passierte nicht. Einen Tag später begann der Körper zu riechen. All die Freunde sagten, ihr müsst ihn begraben. Und nachdem sie vergeblich gewartet hatten, begruben sie ihn schließlich widerstrebend. Wo war Jesus? Warum ist er nicht gekommen? Wir wissen, dass er die Nachricht erhalten hat. Er hat gesagt, Lazarus würde nicht sterben. Ich verstehe das nicht. Liebt er uns nicht? Nun, die Aussage von Jesus bedeutete, dass das Endergebnis Leben sein würde. Er betrachtete das Endergebnis durch die Linse des Glaubens. Er wartete noch einige Tage länger, bevor er sich auf die Reise machte, die mindestens einen Tag dauern würde. Als Martha hörte, dass Jesus kam, eilte sie ihm entgegen. Man hört die Qual in ihrer Stimme, als sie sagte: Herr, wo warst du? Wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sagte, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte, ja, ich weiß, in der Auferstehung am letzten Tag. Martha war wie so viele Menschen. Sie haben Glauben für die Vergangenheit und für die Zukunft, aber sehr wenig für die Gegenwart. Noch ein interessanter Punkt. Martha war theologisch nicht unwissend. Sie kannte Gottes Wort. Wir wissen aus einer anderen Geschichte im Lukas-Evangelium, dass Martha, als Jesus in ihrem Haus war, geschäftig diente und Maria zu Jesu Füßen saß. Und interessanterweise wird Maria in den Evangelien dreimal erwähnt und jedes Mal sitzt sie zu den Füßen von Jesus. Das ist der einzige Ort, an dem wir Maria finden. Martha dient, Martha kocht. Wir kennen Martha. Sie weiß, wie man arbeitet. Sie kann kochen, sie kann mit Töpfen und Pfannen umgehen. Aber sie kann auch biblische Wahrheiten aussprechen. Als Maria zu Jesus kam, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sagte dieselben Worte wie Martha. Wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch sie hatte dabei eine andere Haltung und einen anderen Tonfall. Maria wusste, wie man anbetet. Es scheint nicht so, dass Martha es wusste. Martha wusste, wie man arbeitet. Wir brauchen beides. Martha arbeitete und wusste um geistliche Dinge, Maria betete an und wusste um geistliche Dinge. Wenn ich die Wahl hätte, entweder Martha oder Maria zu heiraten, würde ich zu 100% Martha wählen. Man bekäme nie etwas zu essen, wenn man mit Maria verheiratet ist. Sie sind beide geistlich, aber Martha weiß, wie man arbeitet und kocht. Das Beste ist eine Kombination aus beiden. Jemand, der arbeiten und anbeten kann und die geistliche Wahrheit kennt. Wenn Sie eine solche Frau finden, heiraten Sie sie schnell. Kommen wir jetzt zu der vierten Figur in unserer Geschichte, und das ist Lazarus. Lazarus starb und wurde in Abrahams Schoß gebracht. Stellen Sie sich den Aufruhr vor, als er ankam. Mose kam und sagte, stimmt es, dass du ihn kanntest? Der Messias ist gekommen? Lazarus sagte, ja, er war mein bester Freund. Mose sagte, hat er das ganze Gesetz erfüllt? Er sagte, ja, Mose, er hat das ganze Gesetz erfüllt. Micha kam und sagte, Lazarus, wurde er in Bethlehem geboren, wie es prophezeit wurde? Ja, er wurde in Bethlehem geboren. Jesaja kam und fragte, wurde er von einer Jungfrau geboren? Ja, Jesaja, er wurde von einer Jungfrau geboren, der wunderbare Ratgeber und starke Gott. Hat er den Blinden die Augen geöffnet und Tauben ihr Gehör zurückgegeben, wie er gesagt hat? Ja, Jesaja, all das hat er getan. Dann erhob David die Stimme und fragte, der gute Hirte, der uns zum stillen Wasser führt und uns auf grünen Auen weidet? Ja, David, ja, das war er. Dann sagte jemand, ja, ja, der neue Kerl hat von ihm gesprochen. Und sie sagten, Johannes der Täufer ist kürzlich hergekommen. Johannes sagte, ich habe es euch gesagt, ich habe ihm den Weg bereitet. Er war mein Cousin. Dann sagte Maleachi, Johannes, ich war der Letzte, der von ihm prophezeit hat, bevor du vor 400 Jahren auf der Bildfläche erschienen bist. Lazarus, der Geist kam auf mich und ich sagte, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen Heilung bringen würden. Ist das so passiert? Lazarus sagte, du hast keine Vorstellung davon, Maleachi. Mengen kamen, berührten den Saum seines Gewandes und wurden alle geheilt. Da war sogar eine Frau, die seit 12 Jahren unter Blutfluss litt. Sie kroch buchstäblich durch die Menge und ergriff den Saum seines Gewandes. Hast du das gehört? Was? Wir haben nichts gehört. Ich muss gehen. Er ruft mich. Jesus ruft mich. Er verschwand und wacht in seinem Körper auf, in dem Grab, eingewickelt in Grabtücher. Sogar darin liegt eine Lektion für uns. Lazarus war ins Leben zurückgeholt worden, aber er war gebunden. Er war innerlich lebendig, aber äußerlich gebunden. Viele Menschen in unserem Haus wurden wiedergeboren und haben das ewige Leben empfangen, aber sie sind immer noch von den Grabtüchern ihres alten Lebens und sündhafter Gewohnheiten gebunden. Viele würden sie schnell verurteilen und sagen, dass sie nicht gerettet sind. Freund, Sie sollten lieber vorsichtig damit sein, Menschen zu verurteilen, vor allem die, die ganz neu zum Glauben gekommen sind. Es kann durchaus sein, dass das Licht des ewigen Lebens in ihnen leuchtet. Sie tragen nur noch Grabtücher. Sie sind noch gebunden von den Grabtüchern ihres alten Lebens, aber innerlich sind sie völlig neu geboren. Sie kommen in die Kirche, aber sie haben zu kämpfen. Sie sind von einer unreinen Gewohnheit gebunden. Sie wollen ihre Hände ausstrecken und dienen, aber sie sind gebunden. Sie wollen die herrlichen Wahrheiten des Evangeliums sehen und verstehen, aber es ist ein Tuch auf ihrem Gesicht. Vielleicht fragt jemand, warum tut Jesus nichts? Weil das unsere Aufgabe ist. Jesus sagte, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Ich habe meinen Job getan. Ich habe ihn ins Leben zurückgeholt. Jetzt macht ihn frei und lasst ihn gehen. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten, nicht verurteilend zu sein, insbesondere wenn es um junge Christen, unsere neuen Brüder und Schwestern im Herrn geht. Gott will uns gebrauchen, um ihnen beim Wachsen zu helfen. Er will uns gebrauchen, um ihnen zu helfen, sich von einigen Dingen aus ihrer Vergangenheit zu befreien, die ihnen vielleicht noch nachhängen. Und das können wir vor allem dadurch tun, dass wir für sie beten. Paulus schrieb an die Kolosser in Kolosser 1, Verse 3 und 4, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch, denn wir haben gehört, dass sie auf Christus Jesus vertraut und alle liebt, die zu Gott gehören. Wir haben gehört, dass sie auf den Herrn vertraut und beten immer wieder für euch. Ein paar Verse weiter, in Vers 9 heißt es, deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Manche Menschen hören auf, für andere zu beten, wenn diese zu Christus gekommen sind, aber genau dann sollten wir unsere Gebete verdoppeln. Lassen Sie uns den Brüdern und Schwestern helfen, ein Segen für sie zu sein und für sie beten. In Jesu Namen.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.